Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Du bist genesen von einer regulären Grippe.
Ich bin genesen von einer regulären Grippe, die mich aber ganz schön weggeledert hat. Jetzt, aber das ist so.
Hoffen wir. Also, das hier wird als letztes abgesagt. Die Veranstaltung mit zwei Leuten verboten werden, dann sagen wir das hier ab. Wir können ganz kurz nochmal erklären, was wir hier machen, glaube ich.
Ja.
Wir schenken uns gegenseitig Wein ein in schwarzen Gläsern. Der andere weiß immer nicht, was es ist. Vorher gehen wir aber schnell ins Nebenzimmer und erklären es den Zuhörern. Und während einer verkostet, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Weinleben. Und wer anfängt, entscheidet der Würfel. Eine 4. Eine 3.
Es ist hat so einfach,
ein bisschen Tradition. Dass ich
hat so ein bisschen, das hat wirklich so ein bisschen eine Tradition. Das ist wohl wahr.
So, heute gibt es einen Peavey, mein Beitrag zur Blindflug Peavey Challenge, und zwar ein 2016er Sauvignac Brut, traditionelle Flaschengärung, also einen versekteten Peavey, 36 Monate Hefelager vom Weingut Gallert und mehr dazu nachher. Zum Wohl. Zum Wohl. Meine Stimme ist auch schon ein bisschen mittler.
So, auf jeden Fall kühl.
Kühl, ja, ist ganz beschlagen, das schwarze Glas, sehr beschlagen. Ist aber aus der Kategorie, sollte man auch kalt servieren. Wie hältst du ihn dir ans Ohr?
Also entweder ist er kaputt oder der blubbert ganz schön. Ja.
Mit ein bisschen Verzögerung kam noch ganz viel ganz freundliches Feedback zu unseren letzten beiden Folgen zum Thema Bio und Biodynamik und insbesondere auch das Feedback, dass das nicht zu lang war, sondern dass es das ganz schön ist, wenn man eben nicht vereinfacht, sondern die Sachen manchmal dann auch zu Ende erklärt.
Was ja bei so einem Thema auch tatsächlich nicht verwerflich ist. Das ist so umfassend, dass man da ruhig mal tatsächlich ein bisschen länger erzählen kann.
Und heute wird es vielleicht ein bisschen kürzer, weiß ich nicht genau. Wir haben noch den Rest von Biodynamik. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass man an Geister glauben muss, wenn man Biodynamik wirklich ernsthaft betreiben will. Und
glauben wir an Geister?
Und dass wir nicht an Geister glauben, haben wir auch gesagt. Es ist aber auch sehr gut angekommen, dass wir uns nicht darüber lustig gemacht haben.
Das stimmt.
Auch dazu gab es Feedback. Werden wir auch heute versuchen, nicht zu tun. Wenn man dann einmal sozusagen dieses Geisterding hinter sich hat und generell über Biodynamik dann weiterredet, gibt es aber immer noch viele Argumente für Biodynamik, bei denen ich denke, die kann man auch nochmal beleuchten. Und eines hatten wir letztes Mal schon gesagt, ist die Sache so, ja, aber Biodynamik ist doch so eine Art Bio-Plus. Also es gibt kaum einen Weintext, egal ob jetzt Händler, also Werbung oder aber auch in irgendwelchen privaten Internetforen oder sonst was, wo es sozusagen immer so geht, ja, der ist nicht nur bio, der ist sogar biodynamisch.
Also als wäre das stimmt. So ein Überstülpen nochmal eines noch besseren.
Und das stimmt. Und diese Frage, ist biodynamisch sowas wie Bio Plus, kann man eben tatsächlich nicht mit Ja oder Nein beantworten oder vielleicht. Das ist ein bisschen komplexer. Und das hat auch viel damit zu tun, dass die Winzer einfach verdammt viel Glück haben. Da kommen wir gleich mal zu. Jede Disziplin, in der ein Bauer von Bio auf biodynamisch umsteigt, hat quasi zwei Aufgaben, die mit der Disziplin zusammenhängen. Also das Wichtigste erstmal, er unterlässt eigentlich nichts, außer in der Tierhaltung. In der Tierhaltung muss er einen neuen Stall bauen. Aber du kannst eigentlich alles das, was du bio gemacht hast, weitermachen, wenn du jetzt auf Äckern oder in Plantagen arbeitest. Zwei Dinge kommen hinzu. Eines bei allen, dieses Ausbringen von Präparaten, von diesem magischen Wasser, über das wir letztes Mal schon genug gesprochen haben. Da gibt es unterschiedliche Wässerchen, die du ausbringen musst, aber es ist immer das gleiche Prinzip. Die sind nach allem Stand der Forschung sinnlos und das ist also nur ein bisschen CO2 verballern. Ja, insofern, das ist nicht Bio Plus, weil man fährt dann mit dem Trecker durch und bringt winzige Mengen Wasser aus. Aber wir wollen jetzt auch nicht die Ökodiktatur, wo quasi jedes Gramm CO2 gleich irgendwie zur Verdammnis führt. Das lassen wir mal kurz beiseite. Und die andere Sache, die die machen müssen, das ist wirklich von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Die Obstbauern beispielsweise müssen um ihre Äpfelbäume herum tanzen.
Und das ist ein schönes Bild.
Ja, genau. Wir machen uns nicht drüber lustig, aber natürlich sind manche Dinge unfreiwillig komisch im 21. Jahrhundert. Und wir haben es auch beim letzten Mal besprochen, dass bei Steiner vieles immer so doppelt besetzt ist. Also tanzen heißt nicht, dass sie sich an den Händen fassen und an Ringel reintanzen, sondern tanzen, das ist diese Eurythmie, dieser spezielle anthroposophische Ausdruckstanz, den wir eigentlich alle daher kennen, weil die Waldorfschüler ihren Namen tanzen können. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ja, ja. Das geht um diese Eurythmie. Das heißt, die bewegen sich dann, um die kosmische Energie sozusagen in die Äpfel zu lenken, damit die süßer werden. Die Getreidebauern, die müssen ihr Saatgut in bestimmte Schalen legen und dann haben die so längliche Röhren, sieht so aus wie Bambusröhren oder Blockflöten. Und dann müssen die dann also mit Klöppeln dann so ein bisschen gegenklöppeln und dann wird so Musik gemacht und dann beschallen die ihr Saatgut mit kosmischen Klängen und dadurch wird das dann, treibt das dann besser aus. Beide Sachen kann man leicht überprüfen, indem man den Apfelbauern halt einfach sagt, dann tanzt du halt nur um jeden zweiten Baum rum und dann vergleichen wir mal die Äpfel von den Betanzten und den Unbetanzten. Mhm. Und bei den Saatgut nimmst du mal die Hälfte weg und beschallst sie mit AC/DC oder gar nicht oder wie auch immer und sähst dann auf zwei verschiedenen Spuren aus. Hat man natürlich alles längst gemacht, 0,0 Unterschied. Die Äpfel werden nicht süßer durch Tanzen. Wäre ja auch wieder ein Gottesbeweis, haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Ja. Und die Bio-Winzer, ja, die biodynamischen Winzer, haben einfach das Glück, dass ihre Aufgabe es ist, aus Trester, also den Abfällen der Weinpresse, Stroh und diversen anderen Zutaten einen Kompost anzurühren. In so einer Beschichtung, in so einer speziellen Schichtung. Mhm. Und dann müssen sie auch so ein paar homöopathische, beziehungsweise sind gar keine homöopathischen Präparate, weil dieser Brennnesseltee und so, das ist ja tatsächlich. Mhm. Aber sie müssen da noch so ein paar Sachen drauf schütten. Und ich glaube, sie müssen auch noch Mist einarbeiten, wenn sie keine eigenen Kühe haben, dann von befreundeten Demeterhöfen von den Kühen. Und jeder Steinerhasser, der ärgste Biodynamik-Skeptiker, wird niemals leugnen, dass Kompost eine positive Wirkung auf den Weinberg hat. Ja. Schon immer. Und deswegen kannst du natürlich sagen, ja, also biodynamisch ist auf gar keinen Fall Bio Plus, wenn es um Möhren oder betanzte Äpfel oder geklöppelte Gemüsesaat geht. Ja, aber es ist im Weinbau tatsächlich an der Stelle schon so, dass die was sehr, sehr Sinnvolles machen. Hm. Nun werden allerdings viele Biobauern sagen, ja, hey, entschuldige, natürlich machen wir auch Kompost. Nur er ist halt in der EU-Öko-Verordnung so nicht vorgeschrieben, wie er jetzt in der Demeter-Richtlinie vorgeschrieben ist. Ja? Ich kenne kaum einen Biobauern, der keinen Kompost macht. Aber muss man einfach mal neidlos anerkennen. Aber wie gesagt, sie haben vor allem Glück gehabt. Glück,
dass sie nicht tanzen müssen.
Ja. Im Keller ist das ein bisschen anders, weil im Keller ist Bio eine Schummelei ohne Ende. Also es gibt immer das gleiche Beispiel, es gibt aber mehrere Beispiele. Wir nehmen aber mal dieses alte Beispiel vom Gummi Arabicum. Wir haben das mal ganz kurz angesprochen in der früheren Folge, meine ich zu erinnern. Aber es geht darum, du kannst dieses Gummi Arabicum, das ist die Schummelsoftware der Weinindustrie, kann man so sagen. Ja, du schmeißt das in den Wein rein und dann schmeckt der teurer. Offiziell ist es ein Stabilisator zu stabilisieren, aber es gibt eigentlich gar keinen Fall, wo du das brauchst, wo du das nicht anders stabilisieren könntest. Und das macht den Wein so ein bisschen viskoser, ein bisschen stoffiger und deswegen schmeckt das einfach edler, voller, teurer. Ja. Und das ist auch im Bio erlaubt, weil man kann es im Bio herstellen, es ist ein pflanzliches Produkt.
Schön.
Und das hat da nichts drin zu suchen.
Ja.
Und da ist es so, dass es unter anderem, das ist bei den Demeter oder anderen Biodünns verboten. Allerdings ist es bei Ecovin, Naturland und Bioland auch verboten. Also die Kellerrichtlinien von EU-Öko sind für ein Popo. Hm. Aber die der Verbände sind in der Regel schon ganz gut. Aber es stimmt, die strengsten hat Demeter. Die sind übrigens auch strenger als die von Respekt. Und insofern könnte man schon sagen, ja, so eine Art Bio-Plus. Nur, andererseits hat das, das finde ich, muss man auch erwähnen, zu so einer völlig absurden Legendenbildung geführt, was biodynamischen Wein angeht, was der alles nicht wäre und wie wahnsinnig naturnah und rein und so weiter das wäre. Deswegen habe ich mal ganz kurz hier die Vinifizierung und Weinausbau Kellerrichtlinien von Respekt mir mal schnell ausgedruckt. Erster Satz, der Einsatz von Wärme und Kälte ist erlaubt. Es werden nur betriebseigene Hefen verwendet. Spontangärung ist die Regel, selektionierte Hefen sind erlaubt. Das heißt nichts anderes, als dass du mit Tütenhefen arbeiten darfst. Es darf halt nur nicht die Erbsflöhe 17B mit schöner Stachelbeeraromatik sein, sondern es muss eine, die vorher quasi am Betrieb aus eigenen Tanks selektiert, vermehrt und gefriergetrocknet wurde. Machen wir eine Folge drüber, wie das funktioniert. Die Zugabe von Biozucker ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Das heißt aber, sie ist erlaubt, um den Alkoholgehalt um maximal 1% auf maximal 12,5% zu erhöhen. Als anorganische Schönungsmittel sind lediglich Bentonit und pflanzliche Aktivkohle erlaubt. Zur Sicherung des natürlichen Gärverlaufs ist in Ausnahmefällen die Zugabe von Heferinde und Thiamin, das ist Vitamin B, erlaubt. Ausschließlich in Deutschland ist auch die Zugabe von DAP erlaubt. Säureregulation ist zu vermeiden, heißt ist erlaubt. Falls erforderlich sind natürliche Prozesse BSA zu bevorzugen, aber nicht vorgeschrieben. Jetzt kommt der wichtige Satz. In Ausnahmefällen ist auch die Verwendung von Kohlensäure und Kalk oder Weinsäure möglich. Also auf- und absäuern, ganz normal wie ein konventioneller Betrieb, geht auch. Zur Weinsteinstabilisierung sind nur Weinsteinkristalle unter Zuhilfenahme von Kälte gestattet. Das heißt, ich kann als zertifizierter biodynamischer Winzer meine Trauben holen, wenn sie mir nicht so ganz gefallen, den Most mit Aktivkohle schön, dann kann ich ihn runterkühlen, damit ich ihn in Ruhe über Sedimentierung klären kann. Ich darf ihn auch mit dem Flotationsfilter klären, wenn mir danach ist. Ja? Dann kann ich den komplett blank gezogenen Most in Edelstahl pumpen, kann ihn mit einer Tütenhefe zur sofortigen Gärung animieren, dann temperaturkontrolliert, gesteuert die Gärung fahren, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich ihn haben will, dann über Kälte abstoppen, blitzeblank steril filtrieren, schwefeln und im Februar als schöne fruchtige Limonade füllen. Das geht. Das macht zum Glück kaum einen Respektwinzer. Ich kenne nicht alle und ich kenne nicht alle ihre Weine, aber es hat einen Grund, warum sie sich das gestattet haben. Ja, das mal dazu. Die allermeisten sind natürlich ganz anders gemacht, um Himmels Willen. Ich will hier niemandem irgendwie, aber es ist möglich. Und diese Geschichte, das sind alles spontan vergorene, ungeschönte, forget it.
Bisschen weit hergeholt.
Ja. Aber ganz von mir aus, wenn einer jetzt sagt, das ist Bio Plus, stehe ich nicht auf der Barrikade. Ich würde es nie sagen. Das zweite Argument, was ich ganz häufig höre, ist, wenn das alles nichts bringt, warum machen denn dann so viele Winzer sich diese Mühe und warum vor allem die besonders guten? Also wie wir jetzt, nachdem ich das alles erzählt habe, vielleicht nicht mehr lang ausführen müssen, ist der Aufwand pro Hektar von Bio auf Biodin ist erstaunlich niedrig. Hm. Horn einbuddeln, ausbuddeln, zweimal im Jahr.
Bisschen
Stunde rühren. Sprühen darf auch der Arbeiter mit dem Trecker, muss er nicht selber machen. Ja. Ja. Und beim Füllen auf die Mondphase achten, das ist aber keine zusätzliche Arbeit. Und dann der Kompost ist auch nicht unbedingt zusätzliche Arbeit. Also es ist tatsächlich nicht so viel.
Also ist es dann Marketing?
3 Cent mehr Kosten und 1 Euro mehr Erlös. Eigentlich musst du jedem Bio-Winzer dazu raten.
Auf irgendwie schon, oder?
Einzig störend ist, dass du dich ab und zu mal von so einem blöden Boot mal von der Seite anquatschen musst. Achso, sie glauben also an Geister.
Ja, gut. Aber gut, hast du aber halt
27 Cent Flaschen, bei 250.000 Flaschen ziehen wir Mehrwertsteuer raus für 200 Mille, lass ich mich auch vom Boot von der Seite.
Das geht.
Aber jetzt sind wir ganz kurz davor, uns drüber lustig machen zu machen. Deswegen machen wir nicht. Sagen wir lieber noch mal ganz kurz, es gibt 64 Demeter-Betriebe in Deutschland. Dazu
64 sind es?
Ja. Oh, so bin ich 5 Respektwinzer. Dann gibt es Böcklin-Wolf, die sind bei Biodevoir in Frankreich zertifiziert. Okay. Das sind 70 Betriebe von 7.000 Selbstvermarktern. 1% sind jetzt nicht viele. Also das Märchen, dass das viele sind, ist Quatsch.
Aber es sind mehr, als ich dachte tatsächlich. Ich dachte, es sind noch weniger. Aber das sind so, also okay.
Nehmen wir mal, weil es ganz gut passt, Demeter Rheinhessen, Mitgliedsliste. Also ich will jetzt nämlich nicht alle 60 vorlesen, aber Rheinhessen. Das sind die Weingüter Alexander Giesler, Gustavshof, Harald Scholl, Sander, Brüder Dr. Becker, Jakob Neumer, St. Anthony, Seibert, Geheimrat Schnell, Veth Wehrhof, Peter Schmidt und Sohn. Ich gestehe, ich kenne die Hälfte überhaupt nicht.
Ich auch nicht, ne?
Sogar nur von, weniger. Nur von 3 habe ich ganz bewusst einen Wein im Glas gehabt. Giesler, guter. Und Becker und Anthony sind gute und sind aber vor allem auch VDP.
Ja, das kennen wir nicht, stimmt.
Das ist nicht so, also nee. Nur die Besten. Wer da jetzt nicht dabei ist, ist Wittmann, weil der bei Respekt ist. Und, das war witzig, am Abend, an dem von dem Donnerstag, an dem unsere Podcast-Folge über Biodin stattfand, war ich bei einer Eat Berlin-Vorstellung mit, also bei so einem Essen mit Caroline Spanier-Guillot. Und dann erzählt sie mir, ja, wir sind ja Biodin. Und ich so, echt, oh, wusste ich gar nicht. Dann habe ich sie gefragt, wo sind sie denn irgendwie zertifiziert? Und sagt sie, nee, wir sind nicht Mitglied in einem Verein, weil wir sind Mitglied im VDP und bei Renaissance der Appellation. Und jede Verbandsmitgliedschaft gibt Pflichttermine, an denen ich teilnehmen muss. Und ich mache das ja für beide Weingüter, Battenfeld Spanier und Kühlen-Guillot. Das reicht. Wir haben das EU-Ökokontroll-Label, das brauchen wir für den Export.
Ja.
Aber wer es uns glaubt, dass wir Biodin sind, ist fein. Wer nicht, ist uns egal. Wir machen das schon seit 2005. Und dann sprachen wir eine Weile darüber mit meiner Frau, weil die Folge nicht gehört hatte und so. Und dann sagte sie auch so, ja, ich bin ja ganz froh, dass ich das nicht erklären muss. Wieder. Aber ich sehe es ja immer, sagt sie so. Kommen wir auch noch dazu, das Typische, ich sehe es immer. Also es gibt ein paar, die sind nicht zertifiziert.
Machen es trotzdem.
Die beiden und auch Knoll Weingut am Stein in Franken. Also ein paar Spitzenbetriebe machen es tatsächlich und sind nicht Mitglied in irgendeinem Verband. Trotzdem sind es nicht nur gute. Und also gerade bei Demeter, da gibt es eine ganze Menge, die kennst du überhaupt nicht.
Kurios.
Ja, aber nochmal zu diesem, ja, ich sehe es ja, wenn ich dann im Wein, was Frau Spanier-Gio da sagte, das ist sehr, sehr gutes Argument eigentlich. Ja, und auch die würden das ja nicht machen, wenn... Aber Tatsache ist, die Winzer sind sicherlich die Besten, wenn es darum geht zu beurteilen, sieht mein Weinberg jetzt anders aus? Gibt es hier Veränderungen? Auf jeden Fall. Aber sie sind nicht die Besten, wenn es darum geht zu sagen, warum. Hm. Ja, da gibt es so eine Geschichte von den Demeter Milchbauern. Bleiben wir mal bei biodynamisch. Demeter Milchbauer haben festgestellt, ihre Kühe sind nicht enthornt. Das ist, muss man dazu sagen. Demeter ist der einzige Milchbauernverband der Welt, der seinen Mitgliedern verbietet, die Hörner abzuschneiden. Das zum Thema, ne? Also du musst neue Ställe bauen, du darfst sie nicht mehr enthornen und so weiter. Also Tiere musst du viel besser behandeln, wenn du auf biodünn umstellst. Das nicht nur ein bisschen Präparate ausbringen. Auf der anderen Seite behandelst du sie auch mit Globuli. Also es gibt auch Leute, die sagen, es ist Tierquälerei. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Und dann haben die festgestellt, unsere Milch schmeckt ja ganz anders und unsere Milch ist viel besser, viel bekömmlicher. Und haben also gesagt, Menschen, die Milch nicht gut vertragen, die Unverträglichkeitserscheinungen gegen Milch zeigen, können bei der Milch von behornten Kühen einen Schluck mehr trinken, zeigen weniger Geschichten. So, und dann sind natürlich Wissenschaftler aufgeschreckt und haben gesagt, wow, was, Wahnsinn, irre. Nur weil, ich erspare uns jetzt mal die Passage von Rudolf Steiner über das Kuhhorn, super magisch. Ich habe letztes Mal genug Steiner vorgelesen, ja, mega magisch. Und jetzt siehe da, die Milch ist bekömmlicher. Dann haben die neutralen Wissenschaftler sozusagen den Test gemacht, haben Menschen mit Unverträglichkeitssymptomen diese Milch zu trinken gegeben und siehe da, das stimmt. Mm. Und dann haben sie mal ein bisschen weiter geforscht und haben sie festgestellt, Demeter ist nicht nur der einzige Verband, der seinen Leuten das Enthornen verbietet. Demeter ist auch der einzige Verband der Welt, der seinen Leuten das Homogenisieren der Milch verbietet. Also dieses Pressen durch feine Düsen, damit diese Klumpen nicht sind. Demeter Milch hat immer Klumpen. Yeah. Und dann haben sie mal normale Biomilch von enthornten Kühen nicht homogenisiert und Demeter Milch, also oder von behornten Kühen homogenisiert und den Leuten zu trinken geben und sie da... Nee, es war genau umgekehrt. Auf einmal war die Kuh mit den Hörnern die unverträgliche Milch.
Oh, dann lag es also nicht am Horn.
Wir haben noch ein bisschen weiter geforscht. Es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Horn. Es ist alleine das Homogenisieren. Ja, und deswegen sage ich ja, diejenigen, die das beobachten, sind nicht unbedingt die Besten, wenn es darum geht, zu bestimmen, woran es liegt. Ich muss noch mal kurz einen kleinen Schluck trinken. Insofern, was Ursache, was Wirkung ist, ist die eine Sache. Ich habe dann auch mal meinen lieben Freund Harald angerufen. Harald Steffens vom Weingut Steffens Kess, ein Rhein an der Mosel, ist meine Lieblingslatzhose. Harald ist seit den 80ern Bio. Ja. Auf Haralds Schreibmaschine ist der erste Entwurf einer Richtlinie für biologischen Weinbau in der Welt geschrieben worden. Oh. Ja, also Harald war Gründungsmitglied Ecovin und so weiter und so weiter. Harald kennt sich aus. Mein Lieblingserklärbär, der mir seit Jahren Fragen zum Thema Bio beantwortet. Und habe ihn gefragt, wie lange siehst du eigentlich Veränderungen? Wie lange dauert das eigentlich, wenn du so einen Weinberg umstellst, bis der sich nicht mehr verändert? Bis du im Juli im Weinberg stehst und sagst, jetzt sieht es genauso aus wie letztes Jahr. Und er sagte zu mir, bei ihm mindestens 5 Jahre, in Ausnahmefällen bis 8 Jahre. Die Umstellung auf Bio dauert aber nur 3. Das heißt, natürlich, wenn du jetzt dann noch anschließend, dass du jetzt nach dem Bio stell dich auf Biodynamik um, du siehst immer weiter Verbesserungen. Allerdings sagte er, das gilt für ihn mit seiner Dauerbegrünung. Er hat eine Dauerbegrünung, wenn du eine Einsaat machst, was wir beschrieben haben mit der Gründüngung im Weinberg, dann ist das nochmal anders, weil dann hängt es auch ganz davon ab, wie das Wetter ist während der Einsaat, was sich gut durchsetzt und so. Er hat am Anfang auch mit Einsaaten gearbeitet und eines Tages kam er in einen Weinberg und das war der schönste Weinberg von allen. Der war nämlich über und über mit einer Kleewiese bedeckt, weil die Witterung war so, dass sich in seiner Einsaatmischung nur der Klee durchgesetzt hat. Er war super, dann bin ich da reingefahren. Und dann hat aber mein Schlepper eine Geschwindigkeit aufgenommen, wie niemals wieder. Er ist nämlich einfach weggerutscht. Das war lebensgefährlich. Ja, er hat mich wieder rausgerettet. Und seitdem sät er nicht mehr ein, weil er in einem Moselsteillager da unter Umständen Probleme hat. Er sagte, aber wenn du einsäst, hast du halt jedes Jahr wieder auch eine Abbildung des Witterungsverlaufs, der Trockenheit und so weiter und so weiter. Deswegen, es gibt unglaublich viele Gründe. Und wenn du dich dann mit den Leuten unterhältst, die so gut sind wie Hans-Oliver Spanier, der den Weinberg pflegt bei Kühlen-Guillot und bei Battenfeld Spanier, also ihr Ehemann. Und du fragst die Leute mal, ja, was macht ihr denn so bei euren Jahrestagungen von irgendwelchen Winzergruppierungen und so? Die unterhalten sich genau darüber, über die beste Einsaatmischung, wann ist der beste Zeitpunkt zum Umbrechen und. Und die machen jedes Jahr was anderes, weißt du? Die arbeiten immer weiter und deswegen ist es so schwer zu sagen, das war jetzt mein Kuhhornpräparat.
Weil das die so war viel jetzt, anderes gutes Zeug machen,
So. Das letzte Ding ist immer, ja, aber die werden ja dann immer alle viel besser. Und da noch einmal ein Blick auf Respekt. Die 5 Betriebe in Deutschland, die Respekt-Mitglied sind, das sind Wehrheim, Rebholz, Clemens Busch an der Mosel, dann ist es Philipp Wittmann und der 5., der uns noch fehlt, ist Christmann. Bei Wittmann und Busch wissen wir, die waren auch vorher schon lange Bio. Bei den Pfälzern ist es so, dass einige von denen direkt von konventionell auf biodünn umgestellt haben. Die waren vor 3 Jahren noch konventionell.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt mal so diese Betriebe angucken, meine unmaßgebliche Meinung, Wittmann jetzt die letzten Jahre, wenn ich jetzt die letzten 5 Jahre vergleiche mit den vergleichbaren Jahrgängen des Jahrzehnts davor, also 4 bis 8 gegen 14 bis 18, 4 bis 8 ist bei Wittmann unschlagbar. Ist eine Kaskade, stimmt, von Weinen.
Also mal drüber gesprochen, ja.
4er Moorstein, 5er Auererde, 7er Kirchspiel, 8er Moorstein sind einige der besten trockenen Rieslinge, die überhaupt hier in Deutschland erzeugen. Der ist nicht besser geworden. Clemens Busch kann ich nicht so viel zu sagen, ist nicht so mein Stil, ist mir zu üppig. Ja. Und bei Christmann und muss man sagen, ich war nie großer Fan, die Sachen werden tatsächlich im Moment viel besser. Bei Rebholz ist es so, die Sachen werden unglaublich gut. Und bei Wehrheim ist immer eine Wundertüte gewesen. Da hast du manchmal furchtbar daneben gegriffen.
Und manchmal war es mega, ja.
Das finde ich, wird auch stabiler. Es könnte an der Biodynamik liegen, es könnte aber auch liegen an Sophie Christmann, seit 3 Jahren neu im Keller.
Ja. Nettes Mädchen, sehr nettes Mädchen übrigens.
War ja auf der Schluckparty jetzt, ne? An Hans und Valentin Rebholz, seit ungefähr 5 Jahren irgendwie Papa mit im Keller und an Franz Wehrheim. Ja, also es ist wahrscheinlich die neue Generation. Ja,
die also einfach was neu macht.
Es fällt mir einfach schwer an Biodynamik. Ich werde mit dem Gedanken nicht so warm, dass es die Biodynamik ist. Ich glaube, es sind die Kinder. Auf die Kinder. Bist du denn warm geworden mit dem, was die hier serviert haben?
Ich bin mir ganz unsicher. Also es ist Blubber. Es hat sowas ein bisschen von Abrieb. Ja. Und da weiß ich nicht, ob mich das einen Tick zu doll stört. Dieser leichte Ansatz von Abrieb, den ich im Gaumen habe.
Meinst du Gummiabrieb?
Nee.
So Zesten?
Zestenabrieb, ja. Genau.
Ja. Ja.
Da weiß ich nicht, ob mich das ein bisschen stört. Es macht es aber ganz frisch. Finde ich, das ist sozusagen auf der Habenseite zu verbuchen. Mhm. Ich mag auch diese Sprudelart. Das ist, trinkt sich ganz schön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich richtig mag durch diesen Abrieb, den ich im Gaumen habe. Ja?
Also das ist wahnsinnig würzig.
Ja.
Es hat so Orangenzeste und ein bisschen Apfel vielleicht, aber vor allem sonst so ziemlich würzig, nicht bukettmäßig, also nicht so Muskatnuss oder
Nee, das hast du auch gar nicht.
Sondern so kräutrig, nicht, genau, kräutrig, ja, ja. Extrem seriös, würde ich mal sagen. Nicht so fruchtig, wie man das jetzt zum Beispiel häufig bei Riesling-Sekt oder sowas hat, was dann schnell langweilig wird. Das hat mich tatsächlich geflasht, als ich den Wein das erste Mal probiert habe. Vor einer Stunde. Ich habe vor einer Stunde das erste Mal.
Also ich glaube, dass es zum Essen ganz schön ist, weil es bestimmt schön durchsetzt. Wenn du den schön kombinierst, ist es bestimmt auch durch diese, bleib nochmal bei diesem Abrieb und die Würze, da kommt ja bestimmt richtig mega, wenn du da was Schönes zu isst. Mhm. Also ich trinke davon auch ein Glas so, also ihr schmeckt, aber ich würde nicht die Flasche trinken.
Das muss man ja auch nicht bei jedem Wein. Das ist ja nicht bei jedem Wein sozusagen das Ziel. Gerade wenn du sagst, es wäre, ich glaube, man könnte den gut in der Menübegleitung einbauen.
Das glaube ich auch.
Ich kann davon tatsächlich mehr trinken, weil mir kommt das sehr gelegen mit dieser sehr würzigen Art. Hast du eine Idee, was es sein könnte?
Na, ich würde schon sagen, es ist ein deutscher Sekt. Kein Riesling-Sekt. Irgendwas Abgefahrenes. Irgendein Sekt aus irgendeiner abgefahrenen Traube oder aus irgendeiner abgefahrenen Mischung. Also nichts, was man standardmäßig jetzt im Regal greifen würde, ehrlicherweise.
Ja. Als ich den vorhin probiert habe, habe ich als erstes gedacht, so stelle ich mir vor, schmeckt versekteter Viognier. Das habe ich so, also ich habe noch nie versekteten Viognier getrunken. Nee,
genau, aber ich weiß, was du meinst.
Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand Viognier versektet.
Keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Und auch viele von denen, deswegen wundert es mich auch tatsächlich, dass du dich an diesem Zesten-Touch so störst.
Kommt vielleicht durch diesen Sprudel.
Ja, weil ich finde, es ist aromatisch relativ nah an diesem ganzen Marsan, Roussan, ganzen Südfranzosen, die du so magst. Mhm. Ja, weil es hat eine dezente Frucht, viel Würze. Ganz gute Statur.
Ja, die Statur ist schön.
Aber ich habe den Wein auch deswegen vorher probiert, weil ich Angst hatte, weil ich dachte, wenn der jetzt total Mist ist, dann muss ich schnell einen Ersatzwein kaltstellen. Denn es ist ein Piwi.
Echt?
Ah. Es ist mein Beitrag zur Piwi-Challenge sozusagen. Und ich hole jetzt mal die Flasche.
Schön.
Vom Weingut Galla, Feodora Sekt Brütt. Es ist die, machen glaube ich 2 davon, das ist der Premium, es ist der Jahrgangssekt mit 3 Jahren Hefelager.
Oh.
Und die Rebsorte ist Sauvignac.
Ah, so, Versuchsausbau.
Ja, ist noch in Deutschland ein Versuchsausbau. Der Reihe nach. Also Galla macht ganz viel Piwi. Galla hat sich total gefreut über die Piwi-Challenge. Daraufhin hat Galla uns ein bisschen was geschickt, habe ich glaube ich schon erzählt. Zwei Flaschen davon. Auf einer steht herzlichen Dank und auf der anderen steht Piwi-Challenge. Das ist die, die in die Verlosungskiste kommt.
Ah, sehr gut.
Das heißt also, man kann diesen Wein. Kostet 20,50 Euro, glaube ich.
Was nicht günstig ist.
Weil drei Jahre, weil, ja. Ja, ist, weil die, ist die traditionelle Flaschengärung 3 Jahre und so weiter.
Kostet ja auch was, sowas zu machen, ja.
Und ich kann es kurz ein bisschen erzählen. Sauvignac. Also vielleicht zu den Werten, ist, was finde ich auch sehr angenehm, er ist nicht so süß. Er hat ungefähr auf 6 Restzucker dosiert, stimmt, bei 6,3 Säure oder sowas. Und Sauvignac ist also eine Mischung, oder es sind ja interspezifische Kreuzungen. Piwi bedeutet, also es wird normalerweise eine Amerikaner-Rebe mit einer europäischen Rebe gekreuzt. Und die europäische Rebe ist dann irgendwas, was wir kennen. Das ist in diesem Fall Sauvignon Blanc und Riesling. Und die sogenannten Resistenzpartner sind hier nicht weiter gelistet. Allerdings ist in diesem Fall ganz spannend auch unter den Resistenzpartnern Vitis amurensis. Und das ist eine asiatische Wildrebe. Die wächst, ehrlich? Nur in China und sonst wo. Die wächst wild. Also das ist nicht nur amerikanische, sondern okay, in diesem Fall auch eine asiatische Wildrebe mit drin. Ansonsten ist natürlich diese Sauvignon Blanc und Riesling-Geschichte etwas, was einem viel Spielraum gibt bezüglich des Reifezeitpunkts. Das habe ich jetzt auch nur gelesen, dass man da extrem variieren kann, wenn du die lang reifen lässt, dann hast du eine sehr satte Frucht. Und hier haben wir bei einem Sektgrundwein natürlich nur eine kurze Reife und eine relativ geringe Frucht. Und das finde ich eigentlich ganz gut gelungen.
Ja, danke.
Ich hab's.
Mein erster Piwi-Sekt.
Ja, mein erster Piwi-Sekt auch.
Wir trinken heute einen Rotwein und zwar einen Wein von Guigal oder Guigal, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Und zwar einen Ambuie aus dem Jahr 2000. Wir lassen uns überraschen. So.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Wir müssen einmal kurz hier. Oh, viel.
Viel Frucht.
Viel Frucht. Ihr habt, glaube ich, heute so eine zweigeteilte Geschichte. Einmal müssen wir so ein ganz kleines bisschen, oder denke ich, dass wir vielleicht so ein ganz kleines bisschen über diese Corona-Nummer reden sollten, einmal ganz kurz. Und noch eine andere Geschichte, die mir jetzt tatsächlich erst kurz passiert ist, weil meine letzten 3 Wochen Weinseligkeit waren durch Krankheit etwas getrübt. Also passierte nicht so wahnsinnig viel, noch nicht so wahnsinnig viel Alkohol, eigentlich gar keiner. Was aber war, ich war, du auch, waren wir beim Schluckrelease Nummer 10, also Weinzeitung.
Ich nur zur Party, du warst auch zum Essen.
Zum Essen da, genau. Das war so eine geteilte Veranstaltung im Grand. Dinner für 100 Euro mit Weinbegleitung und Winzern.
Und anschließender Party.
Und anschließender Party, auch und wieder
nur,
mit Wein.
Und nur Party war 20 Euro.
Genau. Was an der Veranstaltung super war, waren alle Sachen für sich genommen. Mhm. Ja? Also Party super, Essen super und Weine super. Wir hatten ja reichlich Winzer da. Die liebe Frau Christmann. Wie heißt der gleiche Vorname? Sophie.
Sophie Christmann.
Stefan Bietischhöfer. Joachim Christ von Domaine de l'Horizon.
Gernot Kollmann war, glaube ich, auch da.
Gernot Kollmann war da. Emich Batteriewerk. Und Lichtenberger González.
Lichtenberger González war auch da.
Also eine,
das kennen viele nicht. Österreichische Newcomer.
Naturwein,
Burgundersorten.
Genau. Machen aber einen sehr anständigen Wein, finde ich. Also ist nicht jetzt mein absolutes Beuteschema, aber die machen wirklich schon großes Kino.
Auf der Überholtour.
Ja, total. Und alle, muss man dazu sagen, alle Winzer waren echt großzügig. Mhm. Also da sind riesengroße Bottles geflossen. Ja? Also 5 Liter Domaine de l'Horizon.
Ja, vor allem, weil der hat ja auch so viele ältere Sachen noch mitgebracht. Ja. Also bei der Party. Ich habe ja fast nur Domaine de l'Horizon.
was für eine schlimme Veranstaltung. Ja,
also den 13er Riesling Idich GG aus der Magnum habe ich kurz probiert und gesagt, ach, ich nehme jetzt weiter Domaine de l'Horizon.
Da war es ging allen ja, wirklich schlecht. Ja.
Also ich habe zwischendurch Sachen im Glas gehabt, wo ich dann gesagt habe, willst du noch schlafen? Nee, das Bessere ist der Feind des Guten heute Abend.
Stimmt. Oh, wir hatten, das war, also es war wirklich, hatten sehr, sehr viele Leute, sehr gute Sachen, weil wir hatten von Stefan Bittischiffer seinen Jungfernjahrgang dabei.
Sensationeller.
2006er, sein allererster Jahrgang.
Reserve vom Weißburgunder aus dem Neuen Holz. Und 2,6 ist nur beim Riesling so schlecht, bei den Burgundersorten, weil es erst spät in der Lese geregnet hat und dann auch so ein tropisches, ja, feuchtes Drecksklima war, was die Trauben faulen lassen ohne Ende. Das war Malaria-Klima. Und das war aber, als der Weißburgunder und der Spätburgunder schon drin war. Deswegen, ja, sind die beiden sehr gut.
Genau, das hat da wirklich, also da muss man sagen, dafür, dass sein Junker
in der Hand war. Kommen noch 600 Flaschen dieses Jahr in Handel. Aber nur in Handel. Kann man also nicht bei ihm kaufen, sondern nur bei seinen Lieblingsfachhändlern.
Oh, zur Unterstützung. Schön. Das ist gut. Ja. Also, wir haben es jetzt schon gehört. Großartige Veranstaltung. Die Weine wurden ja auch noch beim Dinner serviert durch mehrere Sommeliers aus
Top-Sommeliers aus Berlin, die an ihrem freien Tag irgendwie noch gearbeitet,
genau, haben. Genau. Also für sich genommen alles mega. Das Einzige, was leider nicht so funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hätte, es war jetzt nicht schlecht, aber was nicht funktioniert hat, war das Pairing.
Ja, hat also keiner miteinander geredet, hat
die haben einfach eingepackt. Genau, die Winzer haben einfach ihre Weine eingepackt und die dann geschickt, die kamen einen Tag vorher an oder gerade so, ja. Und der Küchenchef hat natürlich das, was er immer macht, er plant sein Menü, mhm, einfach mal wahrscheinlich eine Woche vorher.
Ja.
Und hat wunderbares Essen gezaubert, hat wahnsinnig gut geschmeckt, aber die dazugebrachten Weine haben halt nicht immer so schön harmoniert, wie man das in einem normalen Restaurant halt erwartet.
Ja.
Ja? Es ist nicht schlimm gewesen, weil es war immer noch großartig. Ja? Das muss man sagen. Aber es ist jetzt, man muss es so ein bisschen rausnehmen natürlich. Ja? Also ja, es war jetzt kein Dinner in einem Sternenrestaurant, sondern ein sehr, sehr gutes Essen im Grand mit einer exorbitanten Weinbegleitung durch die Winzer. Und die
Songs, halt leider
ein
bisschen.
Genau. Die halt aufgefahren haben bei dem, was sie irgendwie geil fanden.
Das war nicht lippensynchron.
Genau,
das war aber nicht lippensynchron. Aber das Spannende ist ja diese alte Weisheit, dass eben immer der Wein verliert. Außer du machst so wilde Sachen, wie du nimmst jetzt, was ich, ein gedämpftes Schollenfilet und servierst dazu einen schweren jungen Rotwein. Aber generell ist es meistens so, du machst dann einfach Pause, hast halt nichts Gescheites zu trinken zum Essen und nach dem Essen trinkst du, genau, dann den Wein weiter.
Das hat halt wirklich ein bisschen Mühe und Kraft gekostet, alle Weine nochmal oder, ja, die Weine nochmal sozusagen vom Essen weg nochmal so ein bisschen einzuverkosten, um zu wissen, was man da denn auch wirklich Gutes bekommt. Ja, also
die zweite positive Entwicklung oder Erkenntnis für diejenigen, die es dann eben nicht wissen, ist, ganz viele Leute sagen immer, das wird alles völlig überbewertet, dieses Food Pairing.
Nee. Da ist schon ordentlich was dran, das ist tatsächlich so. Ja? Also es gab auch, bitte ich warte noch zum Dessert, so eine Bärenauslese dabei. Schabernack hieß die.
Hm.
Aus 18 verschiedenen Traubensorten,
ja,
Bärenauslese gemacht. Witziges Zeug, wirklich gut. Es gab aber was mit Schoko, das war super, das ging, aber es gab dazu noch ein Sorbet. Ja, das Sorbet mit der Säure, das ging halt, ging halt komplett flöten, das ging halt gar nicht. Was uns aber zu dem zweiten Punkt führt, ich war mir ja nicht sicher, ob diese Veranstaltung tatsächlich stattfindet, des Viruses wegen.
Mhm.
Was ich ja beim Essen jetzt noch gar nicht so wahnsinnig schlimm fand. Also es ist halt, du sitzt beim Essen, dann sitzt dir mit jemandem gegenüber, erzählst, es ist ein bisschen wie zu Hause, hast rechts und links noch jemand neben dir. Das geht. Das fand ich nur so mäßig schlimm, weil das ist eine kleine Runde. Was ich aber viel anstrengender, oder ich fand es eher anstrengender, weil ich noch nicht so wahnsinnig gesund war, aber ich fand natürlich viel anstrengender und viel kritischer so eine enge Party. Eng, ja, sehr laut. Das heißt, du redest lauter, dann spuckt man automatisch ein bisschen mehr beim Sprechen, wenn du viel schreist. Dann viele Weingläser, die rumgehen, ob man immer sein eigenes erwischt hat.
Da war ein Namensschilder mit dranhängen, das war ganz gut.
Das war gut.
Jeder am Anfang hatte so ein
Täppelchen.
Zum Umbinden hatten die unten dann eins bekommen. Das war ganz gut, dadurch konnte man das vermeiden. Aber klar, also sagen wir mal so, letzte Woche fand ich es noch okay. Da hatten wir in Berlin, glaube ich, einen Corona-Fall.
Mhm.
Brandenburg 2-3 mehr. Jetzt wird es schon schwieriger. Das Fußballspiel heute, ist es heute?
Nee, Freitag, glaube ich.
Freitag ist ja jetzt auch schon zuschauerlos gemacht worden.
Also Union gegen Bayern war das, ja, genau.
Und ich bin nächstes Wochenende dann auf einer Geburtstagsparty eingeladen, so mit 50 Leuten.
Mhm.
Und das wird dann eng. Also mal gucken, wie es dann so ist. Wenn das dann so ist wie jetzt, also sagen wir mal doppelt so viele Infizierte wie jetzt, also 100 in ganz Berlin oder so, dann kann man auf so eine Party
mit 40 gehen,
Leuten,
ja,
gehen.
Ja, es ist, also die Frage ist ja, die sich
daraus stellt.
Genau, genau. Was machst du mit Weinverkostung? Also ich wäre wie du auf die Prowein gefahren dieses Jahr.
Aber ich habe da Moderationsjobs, die sind auch, ist kein Geheimnis, ganz gut bezahlt. Und da stehe ich ziemlich weit weg von den Leuten. Mein, ja, Glas kann sich nicht mit denen irgendwie vertauschen, weil ich habe einen Stehtisch.
Ja, das stimmt. Das macht es natürlich, das wäre sozusagen okay gewesen für dich, ja, verstehe ich.
Aber das, und ich wäre wahrscheinlich dann aber eben mit einem eigenen Glas dann durch die Hallen gegangen und beim Spucken, also so diese kleinen schwarzen Spucknäpfe, wo du dich so tief runterbeugen musst,
ja.
Schwierig. Bei der Prowein stehen sehr häufig so Standspucknäpfe, da kannst aber, du aus einer relativ weiten Entfernung reinspucken.
Aber trotzdem bist du relativ nah dran an Spucke und was da so an Schwebstoffen durch die Halle wabert, ist dann also nicht ohne.
Ja, und dann, guck mal, die Hälfte Italiener oder Chinesen, also ja. Die wären aber sowieso nicht gekommen. Das wäre eine schräge Veranstaltung geworden.
Finde ich auch. Also, dass sie das abgesagt haben, war nachvollziehbar und auch richtig. Aber ich glaube, das wird uns bei so manchen Veranstaltungen jetzt noch so gehen, auch bei so manchen Weinveranstaltungen. Da werden noch so einige Köpfe rollen, also Veranstaltungsköpfe sozusagen.
Ja, ich habe ein ganzes Programm, ein paar Bahnfahrten schon gebucht, das ist erstmal alles gestoppt. Ich werde dann lieber ein bisschen mehr bezahlen, weil die Pro-Weinfahrt und so, die waren alle nicht stornierbar.
Ja, gebucht. Ja, Mist.
Und ich wollte eigentlich noch zur VDP-Jahrgangspräsentation in Baden, dann ist noch ein Franken Best of Gold und mit der VDP-Präsentation und dann noch die Rohkost bei Griesels. Mal gucken, ob das alles stattfindet.
Das merken wir. Merken das ja auch in unserem Bereich. Das ist schon, also wir merken ja auch diese ganze Event- und Promischiene, alles, was so große Veranstaltungen wird, kippt gerade alles wie sonst was weg. Goldene Kamera weg, Radio Regenbogen, alles abgesagt. Also bis Mitte April ist erstmal auf jeden Fall Schicht. Ja? Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das noch ein bisschen zieht, ist nicht unglaublich gering. Ja,
nee.
Das kostet uns alle ganz schön viel Geld. Okay. Also jetzt in all diesen Bereichen, Bereichen, wo es quasi darum geht, dass du Leute zusammenbringst. Ja. Das ist schon nochmal, das wird eine Nummer für uns alle. Nummer. Dann trinken wir lieber noch einen Schluck drauf. Ja, Wein haben wir zum Glück genug.
Das ist auch eine Nummer hier.
Ja.
Jetzt kommt so ein Teil, an dem wir nacherzählen müssen, weil eben das Aufnahmegerät ausgefallen ist bei der Auflösung. Aber wir haben kein Problem damit. Ich habe mich sowieso nicht blamiert. Insofern ist es okay. Ich habe getippt auf einen Sangiovese und zwar deswegen... Weil erstmal ist ein Rotwein, das habe ich richtig erraten. Ja. Er ist sehr fruchtig, er hat wahnsinnig viel Druck, aber er wirkt nicht alkoholisch. Ja. Also er ist nicht breit. Das ist ganz gut. Das finde ich ist meistens ein Zeichen dafür, dass ein Wein auch relativ hochwertig ist. Ich habe auf Sangiovese getippt, weil er eine satte Frucht hat, die in die Richtung geht, ohne zu viel Gerbstoff zu haben.
Genau. Warum er das dann nicht hatte, haben wir dann auch festgestellt. Der Wein ist einfach mal 20 Jahre alt.
Genau, ich hatte auf 5 Jahre getippt. Genau. Da lag ich völlig daneben. Die Gerbstoffe hatte er mal.
Ja, hat er jetzt nicht mehr. Die sind jetzt
Syrah.
Genau, jetzt ist es dann sozusagen Syrah geworden. Er hat sich quasi nochmal verpuppt und wurde ein kleiner Syrah. Und ein Syrah, der sich schön entwickelt hat. Der natürlich, wenn man das jetzt weiß, natürlich durch die verminderten Gerbstoffe macht das natürlich auch Sinn. Dann merkt man diese 20 Jahre schon. Aber ausgewählt hatte ich den Wein, weil ich finde, dass man da, oder wir sagen vorher, was es ist. Es ist ein Château Ampouilly von Guigal oder Guigal, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte, aus dem Jahr 2000. Was ich bei diesem Wein so schön finde, ist, dass man einen wirklichen Weinwert hat. Man bekommt also für relativ wenig Geld, das war mal günstiger, als es jetzt ist, man kriegt aber auch ältere Jahrgänge tatsächlich immer noch manchmal für einen Schnapper.
Also 60 Euro musst du einkalkulieren.
Genau.
Schnapper gibt es ja meistens übers Internet mit Porto, sagen wir mal 65 Euro.
Die neuen Jahrgänge sind jetzt schon bei 80, 85 sozusagen.
Genau, aber witzigerweise zieht auch da der Sekundärmarkt nicht so mit.
Nee. Und da kriegst du wirklich aber für, es ist nicht wenig Geld, das muss man sagen, aber du kriegst für das Geld unglaublich viel Weinwert, auch in schwächeren Jahren. Das heißt, man muss, wenn man mal die Idee haben möchte, wie gut das Syrah schmeckt, muss man jetzt nicht zum Beispiel diese riesen Lalas trinken, also die Einzellagen, die er da anbietet, die dann pro Flasche ja, mal sagen wir mal, bei 250 losgehen und dann schnell auch nochmal teurer werden, wenn sie besser bewertet werden.
Die Parkerpunkte-Geschichte liegen alle so bei 600, 700. Ne?
Genau, das wird dann mal schnell reichlich teuer.
Also ich habe diese Woche gerade mit jemandem darüber gesprochen, weil ich einen anderen Syrah mit dem getrunken hatte, ein Shiraz, das war ein australischer, und der kostete 50 Euro. Und dann sprachen wir darüber, ob er das wert ist. Und dann sagte ich, ja, ich hätte in jüngster Zeit eben sehr, sehr viel, sehr teuren Syrah und auch Shiraz. Wir haben auch Astralis getrunken und diverse andere Sachen getrunken und finde schon, dass diese Eleganz, die dieser Wein da draufgebracht hatte, das schon wert macht und dass ich eben jetzt gerade bei dieser Tour de Rhône eigentlich sagen kann, dass das Einzige, was ich als kaufenswert empfunden habe, war Château d'Ampouilly. Wir haben mehrere Jahrgänge davon getrunken. Ich fand sie mehrere, ich glaube drei oder mindestens zwei. Zweimal fand ich es großartig. Einmal war bei unserer großen Syrah-Probe, die du veranstaltet hast, bei dir. Da war natürlich der 40 Jahre alte La Landon dann der Star des Abends. Der kostet aber ja dann auch, wenn du den heute versuchst zu kriegen, sicherlich 600 oder sowas. Und so viel besser als der Danpui war er auch nicht.
Das stimmt.
Und der zweitbeste war für mich dann der Danpui. Und bei der anderen Gelegenheit war das ähnlich. Und das ist eben für 60 Euro ein Wein, der mit den Großen absolut mithält.
Genau, also ein wirklicher Weinwert. Deswegen dachte ich, bringe ich den mit und gönne uns den.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Philipp Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.